Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Charlene Rogal.
Welche Gefühle kommen denn in euch auf, wenn ihr an die Polizei denkt? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Und hat sich euer Bild über die Polizei verändert, jetzt wo es so viele Debatten gibt? Wir gucken heute auf die besondere Beziehung zwischen uns und der Polizei. Das machen wir mit einem Professor für politische Philosophie. Er durchdenkt, wer der Polizei vertraut, warum und wer er skeptisch ist. Julia macht gerade eine Ausbildung zur Polizistin. Sie erzählt, was sie an dem Beruf schon immer wahnsinnig toll fand und was die aktuelle Situation gerade mit ihr macht. Auch mit dabei Daniel. Er fühlt sich durch die Polizei vor allem sicher, denn er hat bislang nur positive Erlebnisse gehabt. Wie ist denn das bei euch, wenn ihr auf der Straße seid und dann kommt plötzlich so eine Polizeistreife vorbei? Also was geht dann in euch vor? Ich bin immer ein bisschen angespannt und dann gehe ich im Kopf durch, mache ich gerade irgendwas falsch? Erster Gedanke, telefoniere ich in diesem Moment auf dem Fahrrad? Nein. Kurze Schrecksekunde und dann Entspannung. Also ganz ehrlich, was soll schon passieren? Standardmäßig ist es bei mir so, dass die Polizei sich eigentlich gar nicht für mich interessiert. Aber ich habe auch eine gewisse Optik. Weiß. Und dazu bin ich eine blonde Frau. Also klischeehaft gesprochen, ich habe eine recht unschuldige Wirkung. David Mayonga hingegen macht als schwarzer Deutscher ganz andere Erfahrungen mit der Polizei und darüber habe ich mit ihm gesprochen. Hi David.
Hallo, servus.
Also, wenn du eine Polizeistreife siehst, was geht dann in dir vor?
Tatsächlich die ähnlichen Gedanken wie bei dir, habe ich irgendetwas getan und gleichzeitig aber auch so, es ist eh egal. Wenn die Lust haben, dann werde ich rausgezogen und ich habe keine Chance, mich dem zu entziehen. Also auch wenn diese Checkliste von, habe ich meinen Verbandskasten, ist der in Ordnung, ist mein, ist an meinem Auto alles in Ordnung und so, selbst wenn diese Checkliste voll erfüllt ist, weiß ich, dass das noch lange nicht bedeutet, dass ich nicht nur kontrolliert werden kann, sondern dass ich auch weitaus mehr erleiden muss als eine normale allgemeine Verkehrskontrolle.
Das heißt, was passiert dann, wenn du kontrolliert wirst?
Das fängt damit an, dass man mich, also bei einer Verkehrskontrolle, dass man mich fragt, wo ich herkomme, wo ich hinfahre und ob ich schon mal mit der Polizei etwas zu tun hatte. Wenn ich das dann verneine, außer eben solche Kontrollen, dann ist es je nach Beamten unterschiedlich. Manche verlangen dann tatsächlich, dass ich aussteige. Da ändern sich dann auf einmal die Statuten der Kontrolle. Was noch am Anfang als allgemeine Verkehrskontrolle begann, wird dann auf einmal eine Art Schengen-Kontrolle. Und ich muss dann quasi Zugang zum Kofferraum, obwohl mein Verbandskasten in der Fahrgastzelle ist, einräumen. Und wenn ich zu Fuß unterwegs bin, ist es eigentlich noch für mich schwieriger, weil ich dann einfach durchsucht werde. Also vor den Augen aller Passanten, die genauso wie du schon gesagt hast, so bei jemandem, selbst wenn du kontrolliert werden würdest auf offener Straße, würden die Leute sich fragen, was hat das unschuldige Mädchen mit der Polizei zu tun? So, warum machen die Beamten das? Und bei mir ist die Reaktion, und das sieht man an den Blicken, da haben sie jetzt einen erwischt. Was hat der wohl angestellt?
Aber was ist denn dann die Begründung, warum du so kontrolliert wirst, so streng? Also ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass mir das so passiert. Ist mir auch noch nicht passiert. Wäre ziemlich absurd.
Ja, also es ist, wie soll ich sagen, natürlich ist die Begründung Racial Profiling. Das ist die Realität. Das sage ja jetzt auch nicht nur ich, sondern das sagen auch die Leute, die sich damit auf wissenschaftlicher und statistischer Weise beschäftigen, dass Deutschland ein Problem hat mit Racial Profiling. Die Beamten sagen meistens gar nichts. Die sagen meistens, das ist normal oder ich soll da nicht fragen, sondern einfach das machen, was die mir sagen.
Ja, du sagst gerade, du sollst da nicht fragen. Das heißt, fragst du dann auch mal nach und sagst, ey, das ist doch hier ein bisschen eine intensive Nummer oder wie läuft das?
Nee, genau das darf ich zum Beispiel gar nicht. Also ich darf gar nicht sagen, ja, das ist doch jetzt hier und was ist denn hier los, sondern ich muss super freundlich fragen, aus welchem Grund die mich denn kontrollieren, weil sollte ich in irgendeiner Weise meinem Zorn und meinem Ärger darüber, dass ich zum 100.000. Mal kontrolliert werde, Luft machen, werde ich sofort nochmal anders behandelt. Dann werde ich nämlich so behandelt, als würde ich mich widersetzen einer Handlung der Polizei, was dann zu sehr unangenehmen Wortwechseln und teilweise auch zu unangenehmem Angepacktwerden führt. So, deswegen bleibe ich auch ganz freundlich und frage auch nach, gerade wenn sich die Verfahren gewechselt haben, also gerade wenn jetzt ein Beamter mich kontrolliert und die sagen quasi immer bei der Kontrolle an, was sie jetzt gleich machen. Also sagen sie zum Beispiel allgemeine Verkehrskontrolle, dann ist das Verfahren allgemeine Verkehrskontrolle offen. Und wenn ich dann frage, warum haben wir jetzt die allgemeine Verkehrskontrolle verlassen und sind in einem anderen Verfahren, dann muss der Beamte das beantworten können und der merkt aber durch die Frage,
dass du schon Bescheid weißt und ja, irgendwas komisch findest. Hm.
Genau, und ich kann aber nicht sagen, so das dürfen sie nicht oder was weiß ich, weil es kann sehr schnell sehr unangenehm werden. So, deswegen immer freundlich bleiben ist gut, aber definitiv nachfragen und nie schweigende Zustimmung geben zu, ja, zum Beispiel Leibesvisitationen und so. Und das Schlimme ist, dass quasi ich jetzt als der Mensch, der ich bin, das gelernt habe, tatsächlich über die Jahre, die ich kontrolliert worden bin. Aber ich arbeite ja auch als Pädagoge und die Jugendlichen, mit denen ich gearbeitet habe in der Zeit, die wussten überhaupt gar nicht, wie sie sich verhalten sollen, weil das lernt dir ja niemand. So, niemand sagt dir so, du musst aufpassen, du bist im Profiling-Bereich der Polizei. Du musst wissen, was die dürfen, du musst wissen, was deine Rechte sind und du musst vor allem wissen, was die Beamten nicht mit dir machen dürfen. So.
Also es ist ja eigentlich krass, dass du sagst, dass du da nochmal extra schulen musst.
Ja, also und zwar, das Schulen war tatsächlich wichtig. Wir haben das mit Jugendlichen gemacht und mit Jugendbeamten tatsächlich auch, damit die sich mal so ein bisschen austauschen können und Jugendbeamte merken, was das überhaupt bedeutet für die Jugendlichen, wenn sie kontrolliert werden.
Es hört sich auf jeden Fall vernünftig an, dann mit beiden Seiten zu reden. Aber sag mal, du hast ja gerade gesagt, dass du nach außen hin immer sehr kontrolliert bist und das standardmäßig schon so eingeübt hast. Aber was ist denn im Inneren mit dir? Also was fühlst du dabei, wenn du so hart kontrolliert wirst?
Oh, ich bin so sauer. Also man ist in dem Moment einfach machtlos. So, und du weißt, du bist einfach ausgeliefert. So, du kannst nichts tun. Der Beamte kann machen, was er will. Er kann einfach machen, was er will. Ich weiß, das möchte man vielleicht nicht so gern hören, weil man das Gefühl hat, in Deutschland gibt es diese Problematik nicht. Aber es ist so.
Wie war das für dich, als du das erste Mal von Polizisten, Polizistinnen kontrolliert wurdest? Weißt du das überhaupt noch?
Ja, das weiß ich sehr genau. Da war ich um die 12 Jahre alt und ich bin von der Nachhilfe nach Hause gegangen. Ich hatte so meine ganzen Nachhilfesachen in meinem Rucksack und meinen ganzen Stuff halt. Und dann laufe ich nach Hause und tatsächlich in meiner Straße, ein paar hundert Meter von meiner Wohnung, ist dann ein Audi damals gehalten, ziviler Audi, wo zwei große Männer ausgestiegen sind und dann hat der eine so den Ausweis ausgeklappt und da war ein Polizeiausweis und hat gesagt, so, ich werde jetzt kontrolliert. Und ich war so,
oh Gott,
meinen Ausweis wollen Sie sehen? Und ich war so, ich habe meinen Kinderausweis hat meine Mama. Und das war dann, da musste ich meinen Fahrausweis zeigen und dann musste ich meine Schultasche abgeben und dann haben die den Inhalt so ausgeleert auf die Motorhaube. Und ich musste da wirklich wie so ein Verbrecher mit breiten Beinen und den Händen am Fahrzeug stehen und wurde abgeklopft, während meine ganzen Nachbarn und Nachbarinnen vorbeilaufen und genau denselben Blick hatten. So, was hat der jetzt angestellt? Und das war für mich, also als Kind, ich glaube, es geht ganz, ganz vielen so, dass man den Beruf des Polizisten oder der Polizistin super spannend und toll findet, weil das ist irgendwie sowas, das hat Autorität, das ist was Spannendes und Tolles. Und für mich war die Polizei auch immer was Tolles, bis zu dem Moment, wo ich dann gemerkt habe, so, okay, die behandeln mich aber nicht, als wäre das toll, weil ich habe dann auch gefragt, warum machen die das? Und die haben gesagt, die suchen nach Waffen und Drogen. Und ich habe mir gedacht, das kann ja nicht sein. So, wie soll ich denn das haben? Und dann war das zu Ende und ich habe es meiner Mutter auch erzählt, weil mich das sehr berührt hat und sehr durchgeschüttelt auch. Und das Schlimme war aber, dass zwei Wochen später dieselben Beamten, beziehungsweise einer im Beamtengespann derselbe war, die mich wieder kontrolliert haben.
Und hast du damals schon verstanden, was da passiert oder warst du einfach nur verwirrt? Ich meine, du warst 12.
Ja, aber das ist leider den Luxus, nicht zu wissen, was da passiert, den hat man nicht als Mensch, der hier aufwächst, der nicht aussieht wie die Mehrheitsgesellschaft. Da ist es leider so, dass man das sehr schnell kennenlernen muss, dass man anders behandelt wird und hat dann aber tatsächlich bis zu dem Punkt die Hoffnung, dass das nur vereinzelte Menschen sind, die halt einfach nicht nett sind, nicht in Ordnung sind, so. Aber dann zu merken, dass es eben der Apparat ist, den man selber toll und cool fand, dass da genau dieselben bösen Menschen, für mich als Kind habe ich das so erlebt, so. Also das waren für mich böse Leute, die das machen. Und das hat total viel in mir auch, ja, nicht kaputt gemacht, aber so in Relation gesetzt, so. Also da muss man sich als 12-Jähriger auch erstmal klar drüber werden, dass das Weltbild auf so eine Weise verrutscht wird. Und meine Mutter hat dann auch gleich einen ganz langen Brief an den Polizeipräsidenten geschrieben, weil die auch gesagt hat, das darf nicht wahr sein, es darf keinem Kind passieren. Und ja, wir haben nie eine Antwort gekriegt.
War das denn so die, sag ich mal, schlimmste Erfahrung, die du mit der Polizei hattest?
Ich würde definitiv sagen, die nachhaltig schlimmste. Es gab danach, gab es schon auch Situationen, die auch mit Tätigkeiten und die auch nicht in Ordnung waren, aber Es war nichts so tiefgreifend wie diese ersten beiden Konfrontationen, möchte ich fast sagen. Also wenn ich überlege, die letzte heftige Aktion zum Beispiel, wo ich die Polizei getroffen habe, da bin ich mit einem meiner besten Freunde im Auto gefahren. Er ist Jurist, ich bin Pädagoge und wir sind kontrolliert worden auf seiner Fahrerseite. Eine Polizistin, mit der er sich unglaublich gut unterhalten hat. Man möchte sagen, die beiden hatten ein beiderseitiges Herumshaker-Verhältnis. Es wurde gekichert, es war wirklich so ein richtig nettes Gespräch. Und ich dachte mir so in dem Moment so, ach Wahnsinn, dass ich das noch erlebe, ist ja toll, dass man auch so mit der Polizei so eine Zusammenkunft haben kann. Und drehe mich rechts aus dem Beifahrerfenster und da steht der Kollege von dieser Dame total nervös, die Hand an der Waffe, die andere Hand ausgestreckt in Richtung Tür, leicht zitternd und gibt mir das Gefühl, bei einer falschen Bewegung zieht er die Schusswaffe so. Und ich bin so erstarrt und war so, das kann nicht sein, dass wir innerhalb dieses Autos 30 Zentimeter voneinander entfernt so unterschiedliche Realitäten haben.
Hast du denn auch mal eine gute Erfahrung mit der Polizei gehabt?
Also in Bayern nicht. In Bayern nicht, außer mit den Jugendbeamten, mit denen ich dann zusammengearbeitet habe, als ich dann schon Student war und mit meinen Trainingskollegen tatsächlich, weil da sind auch viele Polizisten dabei, mit denen ich mich unglaublich gut verstehe und wo ich mir natürlich auch wünschen würde, dass die sich positionieren gegen solche Kollegen, die einfach den Berufsstand in meinen Augen in den Dreck ziehen so. Und das ist super schwierig für die.
Was glaubst du, sind Wege, dass wir diese Situation verbessern? Was würdest du dir da wünschen?
Mein Wunsch wäre ganz klar, dass die Polizei besser ausgebildet ist. Dass es wirklich einer intensiveren Ausbildung bedarf, was zwischenmenschliche Arbeit betrifft. Die müssten eigentlich auch psychologisch besser geschult werden und am besten auch tatsächlich ohne Waffe unterwegs wären, damit man quasi einen bewaffneten Polizisten nur rufen muss, wenn so eine Situation es bedarf. Das fände ich total gut, dass quasi das eher so menschennähere Leute sind, Polizisten. Dass es keine Staatsgewalt in dem Sinne ist, sondern wirklich einfach Leute, die sich drum sorgen, dass wir da besser zurande kommen. So.
David Mayonga habt ihr hier gehört, Musiker, Moderator und Pädagoge. Und falls ihr noch mehr von ihm erfahren möchtet, David hat auch ein Buch geschrieben über seine rassistischen Erlebnisse. Ein N-Wort darf nicht neben mir sitzen, eine deutsche Geschichte. So heißt es.
Deutschlandfunk Nova.
Nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis vor gut einem Monat, da haben ja auch hier in Deutschland über 100.000 Menschen gegen Rassismus protestiert. In Talkshows, da wird gerade viel geredet, über Rassismus in den Reihen der Polizei. Aber wenn man sich mal umguckt, dann ist in Deutschland das Vertrauen in die Polizei wirklich hoch. Das zeigen Umfragen. Wie passt es zusammen? Darüber habe ich mit Daniel Leuk gesprochen. Er ist Professor für politische Philosophie an der Uni Amsterdam. Hallo.
Hallo.
Also Umfragen zeigen, 85% der Deutschen vertrauen der Polizei. Das klingt doch eigentlich so, als wäre die Beziehung zwischen Gesellschaft und Polizei top.
Ja, man muss sich natürlich aber trotzdem fragen, wer sind jetzt diese 85% und wer sind die 15% oder wer sind die Deutschen? Und ich glaube, dass das schon genau das Problem zeigt. Also für die Mehrheitsgesellschaft und die Mehrheit der Leute ist die Polizei kein Problem oder stellt sie im Alltag kein Problem dar. Man hat selten Kontakt überhaupt mit der Polizei und wenn, dann meistens, weil man sie selber irgendwie gerufen hat oder weil ein Fahrrad geklaut wurde oder höchstens wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung oder so. Und dieser Anteil hat kein Problem mit der Polizei und ist dann auch ganz überrascht, wenn es Vorwürfe gibt wegen Polizeigewalt. Und es gibt aber neben dieser Perspektive auch noch immer mehr Menschen, für die die Polizei ganz anders auftritt und die die Polizei in ihrem Alltag auch ganz anders erleben. Das sind eben vor allem schwarze Menschen, Menschen of Color oder Migrationshintergrund, aber auch wohnungslose Menschen, Drogennutzerinnen und so weiter und die eben niemals selber die Polizei rufen würden oder selten und für die die Polizei im Alltag eher nicht Freund und Helfer ist, sondern die Polizei als eine Institution erleben, die eben gewalttätig ist, die schikaniert. Und das ist was, was ganz tief eingelassen ist, glaube ich, eben auch in die Gesellschaft.
Wird sich denn mit diesen 15% auch irgendwie beschäftigt in Studien?
Ja, also das Problem ist, dass es sozusagen, es gibt Studien über Polizeigewalt. Das ist die Studie aus Bochum von Tobias Singelstein, der das zum Beispiel auch belegt hat, dass es eine Zunahme von Polizeigewalt gibt, auch von rechtswidriger Polizeigewalt. Aber es ist sehr, sehr schwer, wirklich diese Stimmen zu hören, beziehungsweise wird es eben seitens der Mehrheitsgesellschaft und auch der Medien eben auch selten versucht. Also viele der Leute, die im Alltag Opfer von Racial Profiling zum Beispiel werden, also von diskriminierenden Personenkontrollen, die werden nicht eingeladen in Talkshows. Deren Geschichte hört man auch nicht. Die werden auch von wissenschaftlichen Studien häufig nicht beachtet oder meistens nicht beachtet. Und die haben auch selten rechtliche Möglichkeiten, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Also weil es Skepsis gibt gegenüber Behörden, auch gegenüber der Polizei selber. Deshalb kommen diese Stimmen eben in der Regel nicht vor.
Es wirkt ja gerade so, als würden aber doch mehr dieser persönlichen Geschichten jetzt auch geteilt werden, weil einfach, sag ich mal, so diese Plattform gegeben wird. Könnte sich denn dadurch was verändern? Also die Beziehung zwischen Bürger, Bürgerinnen und der Polizei, weil ja jetzt irgendwie alle davon mitbekommen.
Das ist zu hoffen, ne? Also dass jetzt sozusagen endlich auch die Mehrheitsgesellschaft diese Erfahrungen zur Kenntnis nimmt und auch zur Kenntnis nimmt, wie gravierend das Leid ist, was da verursacht wird. Aber ich glaube, man kann auch aus der Geschichte sehen, dass man da auch einen langen Atem braucht. Also es ist jetzt nicht erst seit gestern, dass Leute von Rassismus berichten oder auch von Rassismus seitens der Polizei berichten. Und jetzt gibt es durch den Umweg über die USA vor allem ein Interesse daran. Und ja, ich hoffe einfach, dass das jetzt nicht abebbt, das Interesse daran, sondern dass das jetzt auch dazu führt, dass dann auch institutionell und politisch was geändert wird.
Was könnte die Politik da machen, um dieses Verhältnis irgendwie besser zu gestalten?
Ja, also es gibt eine ganze Reihe von Sachen, die Politik machen kann. Also ich glaube erstmal, dass man sehen kann, dass man das nicht der Polizei selber überlassen darf, sondern dass die Polizei sehr, sehr hartnäckig sich weigert, bestimmte rechtsstaatliche Verfahren einzuführen. Eins davon ist, eine unabhängige Beschwerdestelle zu schaffen. Das fordern von Menschenrechtsgruppen auch schon seit Jahren und Jahrzehnten. Da wird Deutschland auch immer wieder für kritisiert, dass es das nicht gibt. Also wenn man jetzt Opfer von Polizeigewalt wird, muss man sich an die Polizei selber wenden oder an die Staatsanwaltschaft, was nicht ideal ist, weil die Polizei eben gegen ihre eigenen Kollegen ermitteln muss. Und da braucht es eine unabhängige Beschwerdestelle dafür, wo man sich wenden kann. Auch eine Kennzeichnungspflicht ist noch nicht in allen Bundesländern umgesetzt, also dass Polizeibeamte identifizierbar sind überhaupt, als zum Beispiel auf Demonstrationen, wenn sie gewalttätig werden. Das sind eigentlich so Selbstverständlichkeiten, die ein Rechtsstaat und eine Demokratie eigentlich haben sollten. Aber darüber hinaus glaube ich, dass es vor allem darum gehen muss, nicht nur von der Politik, sondern auch von der Zivilgesellschaft insgesamt und uns allen, dass wir da auch umdenken müssen.
Was sind da deine Ideen dazu? Also wie können Betroffene mehr zu Wort kommen, mehr gehört werden? Was kann die Zivilgesellschaft machen?
Ein Aspekt ist, das betrifft dann vor allem eben auch die Medien. Wir haben es ja jetzt auch immer wieder gesehen, dass es Talkshows gibt, wo über Rassismus gesprochen wird, wo dann nur Weiße darüber sprechen. Also dass man auch eben diese Zeugenschaft und diese Erfahrung irgendwie mehr ernst nimmt, auch diesen Narrativen mehr Raum gibt, dass man auch im Alltag mehr aufpasst, zum Beispiel wenn man Opfer oder wenn man Zeuge wird von Racial Profiling, dass man stehen bleibt, dass man zuguckt, dass sozusagen dort kein Machtmissbrauch stattfindet. Und insgesamt, glaube ich, müssen wir auch umdenken als Gesellschaft, dass wir nicht alle Probleme mit Mitteln der Polizei lösen, sondern ein bisschen fantasievoller da werden. Also viele der Sachen, zum Beispiel Drogenpolitik.
Was meinst du da? Ja, was meinst du damit fantasievoller?
Zum Beispiel ist es so, in Deutschland fast 30% der Gefängnisbevölkerung sitzen im Gefängnis wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Auch ein Großteil der Polizeiaktivität auf den Straßen, was dann eben auch zu Racial Profiling führt, wird mit Drogendelikten begründet. Und das ist zum Beispiel was, wo ich sagen würde, da braucht man gar keine polizeiliche Lösung. Da muss man ganz anders rangehen. Also zum Beispiel durch Entkriminalisierung von Drogengebrauch oder auch eben durch eine bessere Wohnungspolitik, durch eine bessere Gesundheitspolitik, durch eine insgesamt ein Umstellen von einer polizeilichen Logik zu einer Logik der Teilhabe und der demokratischen Mitwirkung, glaube ich, kann man da insgesamt auch ein bisschen ja, die Aufmerksamkeit von der Polizei weglegen und ja, da ein bisschen anders rangehen.
Aber das ist ja dann auch sozusagen eher wieder die politische Ebene und weniger, was wir so als Gesellschaft machen können, ne?
Ja, also ich glaube, aber sozusagen politisch muss man dann eben breiter verstehen, ne? Also das ist nicht nur das, was im Bundestag gemacht wird, sondern das ist auch das, wie wir allgemein über gesellschaftliche Konflikte nachdenken. Und wir denken eben oft, man sieht ein Problem, das wird sichtbar auf der Straße und dann ruft man selber nach der Polizei oder denkt eben, die Polizei müsste da einschreiten, anstatt sozusagen eher nach den Ursachen oder nach den Grundlagen davon zu suchen. Und das, glaube ich, ist was, was dann eben nicht nur jetzt im engeren Sinne den Bundestag betrifft oder so, sondern was, wo sozusagen auch die gesamtgesellschaftliche Diskussion ein bisschen sich weiterentwickeln muss.
Es gibt ja jetzt auch häufiger die Forderung, die Polizei sollte komplett abgeschafft werden. Wie realistisch findest du das?
Ja, also es scheint erstmal unrealistisch, aber also in Minneapolis, wo ja der Mord an George Floyd jetzt diese Proteste ausgelöst hat, dort hat jetzt der Stadtrat diesen Beschluss angekündigt, die Polizei insgesamt aufzulösen als eigenständige Institution. Und das zeigt, wie schnell eigentlich ja so radikale Forderungen auf einmal auf die Tagesordnung gesetzt werden können und dann realpolitisch umgesetzt werden können. Und das, finde ich, auf jeden Fall gibt einen sehr interessanten Impuls auch für die Debatte in Deutschland.
Wie sinnvoll findest du das? Also was ist da deine Bewertung?
Das stammt ja aus einer Bewegung, die ich für extrem interessant halte, der sogenannte Abolitionismus, also die Abschaffung, die eben in der Tradition sich sieht von dem Kampf gegen die Sklaverei und die eben sagt, Probleme, die zur Sklaverei geführt haben, also Rassismus und kapitalistische Unterdrückung, die setzt sich jetzt weiter fort in den Institutionen der staatlichen Gewalt, im Gefängnis, in der Polizei. Und wenn wir den Kampf gegen die Unterdrückung von schwarzen Menschen fortsetzen wollen und beenden wollen, dann müssen wir auch diese Institutionen überwinden. Und das finde ich erstmal sehr einleuchtend und ich glaube, dass das natürlich für Deutschland ein bisschen anders formuliert werden muss und anders angepasst werden muss. Aber diese Idee, dass man gesellschaftliche Konflikte, gesellschaftliche Problemlagen nicht polizeilich, also das heißt nicht mit Gewaltmitteln löst, sondern mit Mitteln der zum Beispiel demokratischen, sozialen und kulturellen Teilhabe, das halte ich für extrem interessant. Und ich finde es auch wichtig, dass in diesen Debatten so ein utopischer oder radikaler Horizont auch erhalten bleibt.
Daniel Leuk, Professor für politische Philosophie an der Uni Amsterdam, war das.
Deutschlandfunk Nova.
An der Polizei wird gerade viel kritisiert. Sie gehen nicht genug gegen rechtes Denken in ihren Reihen vor. Und ihre Personenkontrollen, die würden besonders häufig schwarze Deutsche und Menschen mit Migrationsgeschichte treffen. Viele Menschen aber vertrauen der Polizei und machen positive Erfahrungen. So zum Beispiel Daniel Klaus. Er hat eine Geschichte erlebt, die ihm ganz besonders in Erinnerung geblieben ist. Und ich wollte wissen, Daniel, was ist dir da passiert?
Ich wurde vor ein paar Jahren überfallen, da saß ich an einem See und zwei Typen kamen auf mich zu. Ich dachte, die wollen mich vielleicht nach dem Weg oder nach einer Zigarette fragen oder so. Aber die haben sofort, wirklich wie in so einem schlechten Film, so eine Waffe aus dem Gürtel vorne rausgezogen, mir an die Schläfe gehalten und mir irgendwie so zweimal ins Gesicht geschlagen und wollten dann mein Handy, mein Geld und alles, was ich irgendwie bei mir trage und waren dann auch irgendwie 30 Sekunden später mit ihrem Fahrrad weg und mit meinen Sachen und ich ganz perplex.
Also du in Schock und hast dann die Polizei gerufen.
Zum Glück, weil zwei Mädels da vorbeigekommen sind, die mich dann die Polizei haben rufen lassen. Und dann ging die ganze Maschinerie los und da bin ich ihnen halt wirklich bis heute krass dankbar für, weil ich im Nachhinein in den ganzen Ermittlungsakten und sowas gesehen habe, dass irgendwie 4 oder 6 Polizeiautos quasi nur für mich in der ganzen Umgebung unterwegs waren und die gesucht haben. Und die haben die zum Glück gestellt, festgenommen. Ich habe die beiden vor Gericht wiedergesehen und die wurden beide verurteilt. Und das hat einen krassen Beitrag dazu geleistet, so für mein Gerechtigkeitsempfinden. Und dass ich das, glaube ich, auch ganz gut wegstecken konnte, diesen ganzen Vorfall.
Krasse Geschichte auf jeden Fall.
Ja, das hat mich auch lange wirklich beschäftigt. Und zwar so lange beschäftigt, dass ich 2 Jahre später gemerkt habe, Alter, die ganzen Polizistinnen und Polizisten, die sind für meinen Seelenheil quasi mitverantwortlich. Und 2 Jahre später habe ich der Polizeidienststelle, die losgefahren sind, dann eine E-Mail geschrieben, relativ lange, und meinte, ey, ihr habt die damals gestellt, die wurden verurteilt. Das war, glaube ich, ein großer Anteil daran, dass ich da unbeschadet psychisch rausgekommen bin aus der Nummer. Danke euch. Und da habe ich 20 Minuten später eine Antwort vom Polizeichef bekommen und der meinte, dass die Kolleginnen und Kollegen das sehr bewegt hat, meine Nachricht, und der würde das gerne bei denen aushängen auf der Wache, weil sie sowas nicht so oft bekommen, aber eigentlich alle zur Arbeit gehen, um den Menschen zu helfen. Also das fand ich auch ganz beeindruckend, so die Antwort von denen.
Wie hat denn das dein Bild auf die Polizei verändert?
Bei mir ist der Eindruck geblieben, die Leute, die mir da geholfen haben, und es waren bestimmt 10, 15 Polizisten, auch nachher noch die Kriminalpolizei in der Gegenüberstellung, die waren sehr, sehr nett zu mir. Die haben mir wirklich geholfen, weil ich konnte mich richtig schwer erinnern. Die haben ganz, ganz nett und geduldig mich da ausgefragt und sich gut um mich gekümmert. Und zu wissen, dass wenn ich jetzt von der Arbeit rausgehe abends und mir passiert irgendwas, sind die Leute, die mir dann helfen von der Polizei, die sind jetzt schon im Dienst sozusagen. Keine Ahnung, das ist irgendwie so ein Sicherheitsgefühl, was sich da bei mir geprägt hat, weil ich das voll beruhigend fand, dass die gleich von alleine mit einem Anruf so eine fette Maschinerie losgetreten haben und die im Wald auch gefunden haben. Die sind durch den Wald gefahren mit einem Streifenwagen und haben die da gefunden. Und das also hat bei mir echt so ein krasses Sicherheitsgefühl irgendwie hinterlassen, so ein sehr positives.
Es gibt ja jetzt auch Menschen, die sich gerade nicht so sicher mit der Polizei fühlen und der Polizei nicht so vertrauen. Wie gehst du damit um? Also kannst du das Motto fahren, die Polizei ist mein Freund und Helfer, oder eckst du damit an? Wie reflektierst du das?
Ich eck damit schon an, wenn ich erzähle, wie cool ich die Polizei immer fand und wie cool ich die Aktion von denen fand. und merke aber gerade auch in den letzten Wochen mit Black Lives Matter, dass ich auch zu so einer sehr privilegierten Gruppe gehöre, die ganz, ganz viele andere negative Erfahrungen mit der Polizei nicht machen muss. Und ich habe schon in den letzten Wochen gemerkt, dass es definitiv neben diesem großen positiven Aspekt, weil wie gesagt, du wirst überfallen, dir wird geholfen von der Polizei, dafür ist sie da, definitiv auch die andere Seite gibt von Polizistinnen und Polizisten, die halt einfach beschissen Menschen behandeln. Und dafür, ja, kann man sie nicht immer nur unkritisch abfeiern. Das habe ich schon gemerkt, gerade in den letzten Wochen.
Hast du denn irgendwann mal eine negative Erfahrung mit der Polizei gemacht?
Ja, das ist der Witz. Das kann sein, dass ich die privilegierte Gruppe bin, aber egal, ob ich jetzt irgendwie zu laut war oder zu schnell gefahren bin, Straftaten wirklich habe ich jetzt noch nicht begangen, aber ich bin in meinem Leben halt wirklich ganz, ganz oft auf nette Polizisten gestoßen und ja klar, bei einer Demo, beim Fußballspiel, wenn da mal einer unfreundlich ist oder rumlügt, dann waren da auch mal komische Polizisten mit dabei, aber ich muss sagen, dass bei mir ganz, ganz persönlich und ich weiß, das ist meine subjektive Blase, ich ausschließlich gute Erfahrungen gemacht habe mit denen.
Daniel Klaus habt ihr hier gerade gehört über sein Verhältnis zur Polizei.
Deutschlandfunk Nova. Wir reden hier heute über unser Verhältnis zur Polizei, über unsere Erfahrungen und wie die unser Bild geformt haben. Was Vertrauen anbelangt, das habt ihr schon gehört, sagen die meisten, ja, das ist da. 15% geben allerdings an, der Polizei nicht vertrauen zu können. Besonders jetzt, wo es diese ganzen Debatten gibt. Also alle in einen Topf werfen, das haut irgendwie nicht hin. Julia, die wird gerade zur Polizistin ausgebildet in Bayern und ich wollte von ihr wissen, wie sie sich gerade fühlt. Mich hat als erstes interessiert, wann ihr klar war, dass sie Polizistin werden will.
Bei mir war das eigentlich schon relativ früh klar, also ich wollte schon gerne als Kind. Mein Opa war nämlich bei der damaligen Grenzpolizei noch und ich bin mit meinem Stiefpapa groß geworden, der Polizist ist. Daher war das irgendwie von Grund auf schon so ein Kindheitstraum. Und ja, zwischendrin kamen dann auch mal so ein paar andere Ideen, aber ich bin irgendwie nie von der Polizei weggekommen.
Und was war dein Bild von der Polizei, bevor du die Ausbildung angefangen hast? Und wie denkst du jetzt über die Arbeit?
Es war schon immer ein Beruf, auf den ich sehr hoch gesehen habe, weil ich mir gedacht habe, ich habe sehr großen Respekt vor den Leuten, die diesen Beruf ausüben. Und daran hat sich auch nichts geändert. Also ich bin auch sehr stolz und habe auch Respekt immer noch vor der Ausbildung, weil es wird schon viel von uns erwartet, es ist alles machbar, aber es ist trotzdem so, dass man sagt, man muss sein Bestes geben, dass man das Ganze schafft. Also das habe ich auch damals als Kind so gesehen. Ich habe bei jedem Polizisten mir gedacht, wow, der leistet wirklich krasse Arbeit, er passt auf uns auf, er sorgt dafür, dass wir uns sicher fühlen.
Jetzt gibt es ja auch andere Stimmen, die sagen, wir vertrauen der Polizei irgendwie nicht, es sind 15%. Wie empfindest du gerade diese ganze Rassismusdebatte innerhalb der Reihen der Polizei?
Also das kann ich persönlich überhaupt nicht verstehen, weil ich einfach selber noch nie schlechte Erfahrungen damit gemacht habe. Also ich bin in Berlin groß geworden, das heißt, ich hatte auch schon immer mit Leuten mit Migrationshintergrund zu tun. Meine beste Freundin ist Türkin. Ich hatte da noch nie dieses Gefühl, dass da irgendwie was dazwischen steht, dass man sagt, du bist weniger wert oder irgend sowas. Das war für mich nie relevant. Und genauso sehe ich es auch oder ist es auch bei mir jetzt aktuell in der Bereitschaftspolizeiausbildung. Ich habe mit keinem Kollegen zu tun, der sagt, oh, der ist von da und da, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Das kam bei uns nie vor. Wir haben Kollegen, die Migrationshintergrund haben, die in anderen Ländern geboren sind. Und da gibt es keine Unterscheidung. Das ist für mich persönlich einfach, ich habe da überhaupt kein Verständnis dafür und ich kann das absolut nicht nachvollziehen.
Inwiefern bekommt ihr denn sowas wie Antirassismus-Training?
Grundsätzlich haben wir halt von Anfang an, kriegen wir gelernt, also jeden gleich zu behandeln, einfach diese Gleichheitsgrundsätze zu wahren und da überhaupt keine Unterscheidungen zu machen. Also wir haben ja dieses polizeiliche Einsatztraining und da haben wir dann teilweise auch gestellte Figuren, die ausländische Namen haben und da sollen wir genauso vorgehen und es geht auch jeder genauso vor, wie wenn wir jetzt jemanden Deutschen vor uns hätten.
Jetzt gibt es ja nun mal, sag ich mal, diese ganzen Diskussionen und es kommen auch immer mehr, sag ich mal, persönliche Geschichten zum Vorschein, dass Menschen halt sagen, naja, sie werden nicht so gleich behandelt, ne?
Mhm.
Wie wird darauf eingegangen? Weißt du, du sagst, du empfindest das nicht so, ne? Sagst du, das ist quasi deine Erfahrung? Und jetzt gibt es natürlich diese ganzen Geschichten. Ist ja irgendwie auch eine schwierige Situation.
Insofern schon schwierig, da hast du recht, da gebe ich dir recht, weil es halt von den Personen abhängt. Das ist immer die Sache, ich würde das nicht auf die Polizei schieben oder speziell auf die Bereitschaftspolizei, weil wir das so beigebracht kriegen oder es auch bei uns so drin ist, dass wir jeden gleich behandeln, dass für uns Rassismus kein Thema ist, im Gegenteil, dass wir dagegen vorgehen. Wenn man was mitbekommt, dass Kollegen so handeln, dann wird dagegen vorgegangen und dann wird mit dem Kollegen auch geredet. Und es ist halt echt ein schwieriges Thema, weil das halt absolut persönlich von den Menschen abhängt und man kann nie in eine Person reinschauen. Wir haben in der Schule auch so ein Fach, das nennt sich KK, Konfliktbewältigung und Kommunikation. Speziell da wird halt darauf trainiert, dass wir jeden gleich behandeln. Und innerhalb dieses Unterrichts haben wir auch zum Beispiel schon eine Moschee besucht und haben über interkulturelle Kompetenzen geredet und uns werden diese auch beigebracht.
Hat sich eigentlich was verändert, wie die Leute jetzt darauf reagieren, wenn du sagst, dass du eine Ausbildung zur Polizistin machst?
Nein, nicht direkt. Was ich kriege, sind Fragen bezüglich Recht, dass es dann heißt, hey, du bist doch jetzt Polizistin, du müsstest doch darüber Bescheid wissen, verkehrstechnisch, wie ist denn das im Verkehrsrecht? Aber an dem Beruf selber, dass die Leute sagen, ich habe mich verändert, überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie sagen, das passt perfekt zu mir und es hat an meiner persönlichen Einstellung nichts geändert.
Du bist ja in einem Jahr fertig, dann bist du Polizistin, deine Ausbildung hast du dann geschafft. Was ist dir denn bei deiner Arbeit als Polizistin besonders wichtig?
Also mir ist wichtig, dass ich dafür sorge, dass sich die Leute sicher fühlen, dass sie sagen, okay, da ist eine Polizistin, die kann ich jetzt einfach ansprechen, ohne dass ich mir Sorgen darüber machen muss, was die dann von mir denkt oder dass ich Ärger kriege oder so. Ich möchte einfach dieses Gefühl von Sicherheit geben, den Leuten zeigen, dass wir von der Polizei, von der Bereitschaftspolizei freundlich sind, dass wir unvoreingenommen sind, dass wir uns um jeden kümmern und um jedes Problem. Und ja, dass halt einfach dafür gesorgt wird, dass es auf den Straßen und auch sonst in Deutschland, beziehungsweise speziell in Bayern, sicher ist.
Das sagt Julia, sie macht eine Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Bayern. Wir haben hier heute über unser Verhältnis zur Polizei gesprochen und gemerkt, die Wahrnehmungen, die Gefühle und vor allem die Erlebnisse, die können da echt unterschiedlich ausfallen. Sei es bei Briefen, die beantwortet werden oder eben nicht. Umso wichtiger, dass wir uns gegenseitig zuhören. Also in diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Charlene Rogal. Danke fürs Mitdenken heute.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.